SWR 2 Leben.
Dann habe ich hier den Willy Brandt aufgehängt.
Albert Uhrich zeigt auf ein Bild Willy Brandts, das bei ihm an der Wohnzimmerwand hängt. Darüber einige Willy-Wellen-Buttons vom SPD-Wahlkampf 1972.
Und das ist auch so die Zeit, ja, also als BAföG entstanden ist. Das war ja so Anfang der 70er Jahre und das war diese Aufbruchstimmung.
Aber das sind keine Original-Buttons.
Doch, zum Teil schon. Die habe ich dann bei eBay mal ersteigert. Ja, das sind solche Sachen, die mich geprägt haben. Ja.
1971 hatte die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt das BAföG eingeführt. Damals, vor 50 Jahren. Seitdem haben laut Studentenwerk mehr als 4,8 Millionen Menschen BAföG erhalten. Eine bis heute weltweit einmalige Studienförderung.
Kann ich Ihnen was anbieten? Ein Kaffee oder?
Ach, Kaffee sage ich nie nein.
Milch.
Schwarz, einfach so.
Das Darlehen ermöglichte Uhrich sein Architekturstudium. Ohne BAföG wäre er wohl kaum an der Uni gelandet, erzählt er. Wir setzen uns mit einem Kaffee an den Wohnzimmertisch. Er war in den 80ern der Erste in seiner Familie, der überhaupt studierte.
Da, wo ich herkomme, da haben alle von Kohle und Stahl gelebt. Ja, das war für mich als Kind normal, dass man entweder im Bergwerk gearbeitet hat oder auf der Hütte, so sagt man im Saarland. Und das heißt, ich habe in meiner Kindheit kaum Akademiker gekannt. Auch in unserer Familie war ich halt so der Erste, der studiert hat.
Neben jeder Menge bunt zusammengewürfelter Sachen auf der Anrichte steht ein Schwarz-Weiß-Foto. Uhrich als kleiner Junge in kurzen Hosen. Für ihn, das Arbeiterkind, sei es damals schwer gewesen, überhaupt aufs Gymnasium zu kommen, Abitur zu machen, erzählt der Architekt. Es wurde ausgesiebt. Gute Leistung war dabei kaum das entscheidende Kriterium.
Das war tatsächlich so, dass wir ein Klassenbuch hatten. Das lag immer vorne auf dem Lehrerpult. Und da waren die Namen und dann gab es die Spalte Beruf des Vaters. Also jetzt nicht, was machen die Eltern, sondern nur Beruf des Vaters. Und da war dann natürlich dokumentiert, wo kommt man her und aus welchem Milieu kommt man. Und da wurden natürlich Unterschiede gemacht, ob ein Vater jetzt Hochschullehrer war oder ja, sein Geld mit den Händen verdient hat.
Auch für seinen Vater war ein Sohn, der studiert, erst einmal unvorstellbar.
Ich kann mich erinnern, nach der mittleren Reife kam er dann mal zu mir und hat gesagt, naja, wie wäre es denn mit so einer Ausbildung auf dem Amt? Ja, das war für ihn so das höchste Ziel, jemand, der auf dem Amt ist und in der Verwaltung.
Ohne BAföG zu studieren und über die Runden zu kommen, wäre schwierig gewesen, meint Uhrich. Entscheidend für ihn und seine Generation damals war aber auch, welches politische Signal vom BAföG ausging.
Ich glaube auch, das war fast noch wichtiger als dieses Materielle, war die Vorstellung der Leute, jetzt ist so die Zeit gekommen, wo das anerkannt wird, wenn jemand das Talent dazu hat, ein Gymnasium zu besuchen, dass das auch von der Gesellschaft gewollt wird. Ja, also das ist anerkannt, das ist jetzt kein, also diese Förderung ist kein Almosen, sondern es ist einfach ein gesetzlicher Anspruch, habe ich gesagt. Und das war, glaube ich, ganz wichtig.
Denn im Bundesausbildungsförderungsgesetz heißt es ganz klar, auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Ein Anspruch, kein Almosen. Und damit mehr Chancengleichheit und besser ausgebildete Menschen auf dem Arbeitsmarkt.
Nein, war ich noch nicht.
Über die Terrassentür führt Uhrich seinen Besuch in den Garten, um sein Haus von draußen zu zeigen.
Es war so das erste Projekt, was wir so als Architekten gestalten konnten, wo wir sagen, jetzt können wir das machen, was wir wollen. Jetzt nicht so für Auftraggeber, sondern es war auch eins unserer ersten Projekte.
Nach dem Studium gründeten Kommilitonen und er ein Architekturbüro. Sie zogen im Jahr 2000 zusammen in den gemeinsam entworfenen Wohnkomplex auf den Betzenberg in Kaiserslautern.
Das sind auch Reihenhäuser vom Grundriss, also die sind jeweils mit drei Ebenen und jedes Haus ist aber innen drin etwas anders vom Grundriss und außen sieht es aber homogen aus.
Ein schlichter, eleganter Rechteckbau aus Glas, Holz und Beton. Auf einer Lichtung, umgeben von Bäumen und Felsen.
Was bedeutet das Gebäude für Sie?
Och, das war so ein Meilenstein und heute ist immer noch so ein Ruhepunkt. Wenn man hierher zurückkommt, hat man immer das Gefühl, man ist wieder zu Hause.
50 Jahre Bildungschancen. Die Zeiten ändern sich. Chancengerechtigkeit bleibt. No one can guess what
I came there to see. Die BAföG-Jubiläumsfeier des Bundesbildungsministeriums fällt wegen Corona etwas kleiner aus. Eine Videokonferenz im Netz. Mit ehemaligen BAföG-Empfängern und der Bildungsministerin Anja Karliczek.
Die Idee, die damals entstanden ist, zu sagen, wir wollen allen eine solide, gute Ausbildung ermöglichen, wir übernehmen die Finanzierung, das ist wirklich eine tolle Sache und ist für das Thema Chancengerechtigkeit, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Baustein gewesen.
Eine große Feier scheint aber auch angesichts der aktuellen Daten zum BAföG kaum angebracht. Von Chancengerechtigkeit ist Deutschland in Sachen Bildung nach wie vor weit entfernt, rangiert bei OECD-Studien regelmäßig auf hinteren Plätzen. Und BAföG wird mehr und mehr zum Ladenhüter. Zwar wurde das arg gebeutelte BAföG kurz vor seinem Jubiläum mit einer Reform wieder etwas aufpoliert, die Einkommensgrenzen der Eltern hochgesetzt und die BAföG-Sätze den aktuellen Lebenshaltungskosten und Mieten angepasst. Bei 861 Euro liegt der Höchstsatz jetzt. Einen Run aufs BAföG löste das aber nicht aus. Im Gegenteil. Allein 2019 wurden etwa 900 Millionen Euro der Haushaltsmittel für BAföG nicht ausgegeben. Nur jeder fünfte Antragsberechtigte beantragte die Förderung. Gerade einmal 11% der Studierenden insgesamt.
Wir wissen ja nach wie vor, dass es mehr BAföG-Berechtigte gibt, als die, die im Moment BAföG beantragen. Für uns ist das eine ganz große Frage. Wir werben ja dafür, dass wirklich jener, der das Recht dazu hat, auch BAföG beantragen soll.
Weshalb kommt das BAföG bei den Studierenden nicht an? Till studiert an der Uni Magdeburg und kann dazu einiges erzählen.
Ich studiere Informatik. Wir sind meistens in diesem Gebäude dort, wo auch Großinformatik dran steht. Das ist praktisch, dass es wirklich nah an der Mensa dran ist.
Neben seinem Informatikstudium hilft er Firmen bei der IT. Ohne Nebenjob könnte er kaum studieren.
Also meine Eltern haben mir meine Miete bezahlt und die Krankenversicherung. Und alles, was ich ansonsten irgendwie an Kosten habe, das muss ich, nachdem ich kein BAföG bekommen habe, wäre irgendwie anders auftreiben.
Dreimal habe er versucht, BAföG zu beantragen, erzählt Till, während wir uns eine Sitzecke im Informatikgebäude suchen. Dreimal habe es nicht geklappt.
Ich glaube, das BAföG funktioniert gut, wenn man 0815 antragstellende Person ist. Aber in dem Moment, wo Besonderheiten auftreten und wo du ein Einzelfall bist, funktioniert das BAföG und der Entscheidungsprozess, wie BAföG verteilt wird, nicht mehr gut.
Till setzt sich, loggt sich ins Internet ein. Schnell noch etwas auf der Internetseite seines Auftraggebers eintragen. Dann hat er Zeit, von seiner BAföG-Odyssee zu erzählen. Jeder Antragsversuch zeigt, wie leicht man durch das Förderungsraster fallen kann. Denn in 50 Jahren ist das Förderungssystem zu einem ziemlich bürokratischen Ungetüm angewachsen.
Ich habe ganz am Anfang, zu Beginn meines Studiums BAföG beantragt, wie viele andere Kommilitonen auch. Also. Und das Problem war, dass meine Eltern beide gegenseitig nicht wollten, dass die jeweils andere Person die sieht. Man muss dazu sagen, meine Eltern leben getrennt. Und das BAföG-Amt hat dann mir einen Ablehnungsbescheid zugeschickt mit der Begründung, dass ich die Frist nicht gewahrt habe für die Einreichung der Unterlagen.
Dass Unterlagen fehlen, weil der Studierende keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern hat oder haben will, oder die Eltern sich schlichtweg weigern, die Unterlagen zur Verfügung zu stellen. So selten ist dies in einer Welt der Scheidungskinder und Alleinerziehenden längst nicht mehr. Für den Antragsteller wird es dann aber schwierig.
Also das ist wohl auch so, dass man bei zerrütteten Familienverhältnissen eine BAföG-Vorausleistung beantragen konnte oder sowas. Das ist das Amt, das dann von meinen Eltern wiederholen würde. Und im Prinzip haben sie gesagt in der Beratung, dass ich meine Eltern verklagen kann.
Hast du darüber nachgedacht, ob du das machst?
Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, ich wollte meine Eltern nicht verklagen.
Till würde sich deswegen wünschen, dass BAföG unabhängig von den Einkünften der Eltern gewährt wird. Nicht nur, weil so jede Menge Bürokratie wegfallen würde, sondern auch,
weil es vielen Studierenden, die den Antrag stellen, ganz viel seelische Belastung nehmen würde. Nämlich die Frage, verklage ich jetzt meine Eltern, verklage ich sie nicht? Die müsste man sich nicht mehr stellen. Man müsste keinen Streit mit seinen Eltern haben oder sie versuchen zu überzeugen, dass sie ihre Einkünfte offenlegen und so weiter.
Schließlich ließen sich Tills Eltern doch noch überzeugen und gaben ihm die nötigen Unterlagen. Der BAföG-Antrag wurde aber wieder abgelehnt, mit der Begründung, seine Mutter habe zu viele Einnahmen. Dass sie auch einen Kredit abzuzahlen hatte, spielte keine Rolle. Denn Darlehen, Hypotheken oder Kredite der Eltern werden im BAföG-Antrag nicht berücksichtigt. Für Till hieß das kein BAföG, obwohl die Eltern ihn nicht ausreichend unterstützen konnten. Also jobbte er neben dem Studium umso mehr.
Dadurch habe ich länger für mein Studium gebraucht. Damit ich nicht so schnell Langzeitstudiengebühren bezahlen muss, habe ich mich entschieden, in Teilzeit zu studieren. Und dadurch, dass ich länger für mein Studium brauche und auch dadurch, dass ich in Teilzeit studiert habe, fehlt mir die Grundlage, dass ich da nicht mehr BAföG beantragberechtigt bin, weil ich zu lange schon studiere, weil ich arbeiten muss nebenbei.
2019 wurden im Zuge einer Reform die Freibeträge für das Einkommen der Eltern sowie die BAföG-Sätze erhöht. Till wäre jetzt vermutlich BAföG-berechtigt. Doch nun hat er die Regelstudiendauer überschritten. Wieder erhielt er keine Förderung. Till klappt seinen Rechner zu. Er möchte noch in der Mensa etwas essen. Dann weiter zu einem Seminar, dem ersten nach der langen Corona-Pause. Es geht um seine Bachelorarbeit.
Ich glaube, ich schaffe das. Ich glaube auch, ich schaffe das in diesem Jahr. Aber das ist bis hier eine Odyssee gewesen, die vielleicht nicht notwendig war. Also ich denke, dass ich deutlich schneller meinen Studienabschluss gehabt hätte, wenn ich nicht nebenbei hätte arbeiten müssen. Und dann schon nach, selbst mit hochschulpolitischer Tätigkeit, nach 5 Jahren statt nach 8 Jahren fertig gewesen wäre. Hätte ich dem deutschen Staat auch 3 Jahre lang mehr Steuern gebracht. Ja. Also ist vielleicht was, wo Frau Karliczek nochmal drüber nachdenken sollte, ob sie da nicht auch Leuten, die in Teilzeit studieren und so weiter oder über Regelstudienzeit hinaus sind, ermöglichen sollte, dass sie BAföG bekommen.
Oh, da sind ja schon jede Menge Unterlagen.
Ja, ich habe mal diesen alten Orden aus dem Keller geholt, der ja nun 50 Jahre alt ist und wahrscheinlich schon älter.
Sind das jetzt alles noch die BAföG-Unterlagen, die Sie noch haben?
Ja.
Was? Ich bin ja der Wahnsinn.
Barbara Leyendecker hat sich auf den Besuch genau vorbereitet. Die 71-Jährige hat extra den alten Leitsordner mit den BAföG-Unterlagen aus dem Keller ihres Hauses in Obertshausen geholt.
Man kann jetzt nicht mehr alles so nachvollziehen, nee. Aber ich habe hier noch so Bewilligungsbescheide, also die habe ich noch zum Teil, da kann man auch die Beträge raussehen, aber nehmen Sie doch Platz.
Dankeschön.
Dann auch noch Sachen, die Rückzahlungsbedingungen, also hier. Darlehen, erste Rate, Darlehen, Zins.
Mehr als 50 Jahre sind die Unterlagen nun alt. Denn die Maschinenbauingenieurin gehört zu den BAföG-Empfängern der ersten Stunde.
Ich habe angefangen mit dem Studium 1969. Da gab es BAföG noch nicht. Da gab es noch das Honnefer-Modell.
Das Honnefer-Modell war der Vorläufer des BAföG. Es war teils Darlehen, teils Stipendium, das an Leistungsnachweise geknüpft war und zurückgezahlt werden musste. Und vor allem, es bestand kein Rechtsanspruch auf finanzielle Förderung. Das änderte sich erst 1971 mit dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
Das war hier 1.10.71, da wurde es eingeführt, ne?
Ja.
Und das wurde dann immer für ein Jahr genehmigt. Und das war, der Gesamtbedarf war 420 Euro und... nicht Euro, man muss immer...
Den also ist man damit gut hingekommen? Mit dem
also ich bin schon damit hingekommen. Ich habe da nicht irgendwie am Hungertuch genagt. Ich meine, in Urlaub ist man da nicht so richtig gefahren. Aber man ist dann schon mal als Studentin essen gegangen.
Damals beantragten über 44% der Studierenden BAföG. Mehr als in allen Folgejahren. Die Zahl der Studierenden stieg rasant an.
Hätte es kein BAföG gegeben, hätten Sie dann auch studiert?
Nee, eher nicht.
Ihre Eltern seien aus Königsberg in den Westerwald geflohen. Der Vater habe als Tierarzt gearbeitet, erzählt Leyendecker. Sie sei die jüngste von 5 Geschwistern gewesen. Allen Kindern ein Studium zu ermöglichen, undenkbar. Dann starben Barbara Leyendeckers Eltern kurz hintereinander, als sie 15 Jahre alt war.
Und dann bin ich zu einer befreundeten Familie gegangen, für die Jahre quasi bis zum Abitur, und war dann noch hinterher da wie eine Tochter im Haus sozusagen. Aber von denen hätte ich nicht erwarten können, dass sie mir das Studium finanzieren. Also da stand ich dann nur noch mit Waisenrente da im Grunde genommen. Die haben mich zwar betreut und ich konnte da wohnen und essen und sonst was, aber es war nicht unbedingt denkbar, dass sie mir hier 400 Euro oder 400 D-Mark im Monat überweisen.
Barbara Leyendecker beginnt in Aachen zu studieren. Maschinenbau. Damals die einzige Frau im ganzen Semester.
Die Brüder haben alle Ingenieurwissenschaften gemacht. Und da habe ich wahrscheinlich gedacht, was die können, kann ich denn nur auch, ja. Die Jungs haben alle schon ein bisschen komisch geguckt. Und richtig ernst genommen haben sie mich nicht. Also ich habe da auch mit einigen immer mal wieder diskutiert, so von, die wollten mir das alle irgendwie ausreden oder so. Und als ich dann das Vorexamen hatte, dann war ich anerkannt.
Sie blättert weiter durch den schweren Leitsordner, auf der Suche nach dem Rückzahlungsbescheid. In den ersten Jahren war das BAföG ein reines Stipendium, ohne Rückzahlungsverpflichtungen. Aber nach wenigen Jahren wurde ein Darlehensanteil eingeführt, der nach dem Studium beglichen werden musste.
1920 Euro, ja, D-Mark.
Stimmt. 1920.
Das ist ja dann fast nur eine symbolische Rückzahlung, das wenn das war, wirklich nur alles
das, war. Ja, das war so nur symbolisch. Das war also wirklich ziemlich lächerlich, die Förderung.
1983 stellte die CDU-FDP-Regierung die Studienbeihilfe jedoch voll auf Darlehen um. Und das Schüler-BAföG wurde ganz abgeschafft. Daraufhin sank die Zahl der BAföG-Empfänger, denn viele schreckte der sich anhäufende Schuldenberg. 1988 beantragten gerade einmal 18% der Studierenden die finanzielle Beihilfe, 2000 noch knapp 14%. Erst nach der Wende, 1990, besserten sich die Bedingungen für die Studierenden. Nur noch die Hälfte des BAföG-Geldes musste zurückgezahlt werden. Trotzdem sank die Zahl der Empfänger.
Wie viele wohnen denn hier?
10 Stück.
Ja. Auf dem Flur?
Genau. Krass.
Leon führt durch die verwinkelten Flure des Studentenwohnheims in Mannheim. Zu 10 wohnen sie hier auf einem Flur.
Wie viel zahlt man?
250.
200 oder 300?
250.
250. Und hier auf dem Flur sind fast alle BAföG-Empfänger, oder was? Hattest du ja so ein bisschen so geschrieben?
Ja, also da hatte ich jetzt auch ein bisschen gelichtet. Aber zu Höchstzeiten waren wirklich, also ich, meine Nachbarin gegenüber... Anderes gegenüber nicht. Das waren wirklich viele. Also 1, 2, 3, das habe ich schon richtig gezählt. Dann 4, 5.
Auch Leon hat zu Beginn seines Studiums BAföG bekommen. Mittlerweile hat der Germanistikstudent ein Stipendium.
Ohne BAföG hätte ich bestimmt irgendwie studieren können. Also dann machst du einen Studienkredit, keine Ahnung, aber hätte ich es gemacht. Und das glaube ich eben nicht.
Eigentlich müsste pünktlich zum BAföG-Jubiläum hier im Wohnheim also Feierstimmung herrschen. Tut es aber nicht.
50 Jahre BAföG ist natürlich 50 Jahre Erfolgsgeschichte, so wie das die Regierung neulich geframed hat. Aber es sind natürlich auch 50 Jahre individuelle Leitgeschichten. Und das darf man auch nicht vergessen.
Immerhin, Robert hat Kuchen mitgebracht. Dazu gibt es selbstgemachten Holunderblütensirup in der Wohnheimküche. Leon hat in der WhatsApp-Gruppe des Wohnheims rumgefragt, wer etwas zum Thema BAföG erzählen kann und möchte. Robert und Daniel sind gekommen. Alle drei sind Arbeiterkinder. Also genau die, für die BAföG mit seinem Anspruch, Chancengleichheit zu schaffen, gedacht ist.
Das nennt man jetzt Erstakademiker, heißt das jetzt offiziell. Verbindet irgendwie.
Ich sage ja, meine Eltern haben auch nicht studiert.
Ja, ich auch.
Ja, das.
Ich bin der Erste, der Abitur hat und studiert.
Der Studienstart sei eine ziemliche Herausforderung gewesen, berichten alle drei.
Man fühlt sich vielleicht ein bisschen benachteiligt, man fühlt sich klein, man hat gar kein Wissen, auf das man zurückgreifen kann. Und dann hast du irgendwie ein BAföG-System, das das noch fördert. Also, weil auch da wirst du klein gemacht, auch da wirst du als Bittsteller behandelt. Wir müssen natürlich prüfen, bist du überhaupt BAföG-berechtigt. Das ist auch richtig so. Aber dieser Berechnungsprozess ist... Also schon entblößend. Und man fragt sich wirklich immer, muss das gerade eigentlich so sein? Weil eigentlich, ich will doch studieren, ich will doch echt einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und eigentlich will man einfach in Ruhe studieren, damit man seine Talente in die Gesellschaft eintragen kann.
Vor allem bei Daniel reiht sich ungute Erfahrung an ungute Erfahrung. Erst wurde sein Antrag nicht bearbeitet, weil er nur ein Postfach anstelle einer Adresse angegeben hatte.
Und dann sagt sie, versuchen Sie es gar nicht, Daten zurückzuhalten, weil wir finden sowieso heraus. Wird man gleich kriminelle Absichten unterstellt, dass man Daten zurückhält? Und das war schon unangenehm. Fand ich nicht gut, also...
Weil Daniel keinen Kontakt zu seinen Eltern haben möchte, wurde der Antragsprozess zusätzlich kompliziert. Insgesamt habe es 9 Monate gedauert, bis das BAföG genehmigt wurde.
Eigentlich stehen mir 861 Euro zu, aber weil mein Vater mehr verdient, kriege ich nur 655 und vor ihm bekomme ich keinen Unterhalt. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt bekomme, bekomme ich nur 70% vom offiziellen.
Allein den Antrag richtig auszufüllen sei schon schwierig. Fehlerlos alles einzureichen sei ihm bisher noch nie gelungen, sagt Daniel. Immer hätte er Unterlagen nachreichen müssen. Leon und Robert haben mit den Sachbearbeitern hingegen nur gute Erfahrungen gemacht. Ihre Anträge seien aber auch längst nicht so kompliziert wie Daniels, meinen die beiden.
Wenn ich jetzt an Daniels Geschichte denke, dass du keinen Kontakt zu deinen Eltern hast, ist in dem System gar nicht vorgesehen. Und das ist das Problem. Also jetzt kann man dem System eben nicht unbedingt vorwerfen, dass es halt ein System ist und dass es gewisse Regularien hat. Aber es vergisst da einfach individuelle Einzelschicksale.
Das ist aber eine Frage, glaube ich, wie man es am Ende ausgestaltet. Also grundsätzlich, die Idee hinterm BAföG finde ich genial. Und dass es sowas gibt, ist richtig. Die Frage ist jetzt, wie man es ausgestaltet. Ja, ja. Das Entblößen kommt, glaube ich, nur daher, dass es elternabhängig ist. Und ich glaube, dass wenn man das rausnehmen würde und sagen würde, jeder kriegt, der studieren möchte, eine gewisse Summe X, ohne sich dafür offenlegen zu müssen, dann könnte ich das sogar mittragen. Weil ich kenne auch Gegenbeispiele, das sind Akademikerkinder, die Eltern sehen es nicht ein, Unterhalt zu bezahlen. So, und dann steht man wieder vor der Frage, ich kriege keinen BAföG, weil meine Eltern viel zu viel verdienen, oder verklage ich meine Eltern. So, und die Kinder oder die Leute fallen ja dann ebenso raus.
Grundsätzlich bin ich jeden Tag dankbar, in Deutschland zu leben. Ich war bei jeder BAföG-Zahlung dankbar, dass ich sie bekommen habe. Also ich denke, wie schön ist es, in einem Land zu leben, das nicht nur quasi gebührenfreie Studiengänge anbietet, sondern auch noch ein System entwickelt hat, um Studenten oder Studentinnen aus einkommensschwachen Familien Geld zu geben, dass sie studieren können. Ich finde das grundsätzlich total toll und es freut mich jeden Tag, dass es das gibt.
Robert schnappt sich die letzte Hälfte der Cremeschnitte. Genau wie Leon hatte er mittlerweile das Glück, ein Stipendium zu bekommen und der BAföG-Bürokratie damit ein Schnippchen zu schlagen. Für das Stipendium wird zwar auch die Bedürftigkeit geprüft, doch anstelle von zentimeterdicken Akten muss man dort maximal 5 Zettel einreichen.